You're my heartbeat, my silent drum that is kicking me till I'm numb. Moin Moin und herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Folge beim Level Up Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, ich bin heute wieder hier in Hannover, wieder in Deutschland angekommen. Ist auch echt schön, jetzt so seit 2-3 Tagen mal wieder ein bisschen Ruhe zu haben, ein bisschen entspannt zu haben, so in die Routine gekommen zu sein. Und Hannes, ganz witzig, hat uns jetzt hier gerade gestern verlassen. Der ist nach Asien seinen Hersteller besuchen und dort mal ein bisschen Quality Inspection übernehmen und auch ein paar neue Samples sich persönlich vor Ort anschauen. Der hat mir heute Morgen noch ein Foto geschickt von so einer schönen beheizbaren Toilette dort drüben in Asien. Also die haben da so ganz schöne Technologie schon am Start. Müssen wir auch mal irgendwann hier in Deutschland an den Start bringen, so beheizbare Toiletten. Und ja, sehr cool. Deswegen würde ich sagen, heute einen sehr coolen Gast habe ich hier bei mir. Bevor wir aber darauf eingehen, möchte ich dich nochmal kurz darum bitten, wenn du uns hier beim Level Up Podcast eine kleine Bewertung dalassen könntest. Das wäre mega, mega nett und würde es uns damit einen großen, großen Gefallen tun, weil einfach mehr Leute letztendlich auf den Podcast aufmerksam werden und unser Podcast bei iTunes besser rankt und vieles, vieles mehr. Dafür musst du einfach letztendlich nur in die iTunes-App gehen und unseren Podcast da einmal suchen und dann ein Review abgeben. Dauert 30 Sekunden und damit würdest du uns halt wirklich einen schönen Gefallen tun. Und ich habe mir mal hier eine kleine rausgesucht. Das ist so ein bisschen meine Lieblingsreview hier aus den letzten Tagen von Denise, also wirklich so geschrieben, D, 5 E's, ein paar N's, Überschrift, Lackschuh Podcast und dann hier als kleinen Text dazu, voilà, gut. Also hier, sowas reicht schon aus. Schreib uns einfach ein kleines Review, würde uns mega freuen. Und ja, deswegen, jetzt geht's weiter oder jetzt geht's los mit unserem Podcast-Gast hier. Ich habe hier heute Martin Delving. Schön, dass du dabei bist, Martin, und hier uns heute mal besucht hast oder besser gesagt hier per Skype besuchst und mit uns ein kleines Interview durchführst.
Ja, moin Lukas, vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen zurück in Deutschland erstmal.
Ja, danke. Ich denke, einige vielleicht haben auch schon in unserer Facebook-Gruppe ein bisschen so einen Post von dir in den letzten Tagen oder es war, glaube ich, vor einer Woche gut gesehen, dass du eine ziemlich coole Story hingelegt hast. Vielleicht kannst du, bevor wir darauf eingehen, nochmal kurz mal ein bisschen was zu dir sagen und dich erstmal vielleicht ein bisschen vorstellen und dann gehen wir mal ein bisschen auf die Story dahinter ein.
Jo, geht los. Mein Name ist Martin Delving, wie du schon gesagt hast. Vielleicht, wenn man den Namen schon mal gehört hat, dann aus der Community, gehe ich mal von aus. Ja, pünktlich zum 1.3. habe ich gepostet, dass ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, dank FBA und dank dir. Und genau, vorher war ich Versicherungsfachmann auf 40-Stunden-Basis, ganz normal, und wollte nebenbei ein FBA-Business starten, ohne viel zu tun, ein bisschen Nebeneinkommen, und habe ziemlich schnell gemerkt, dass da auf jeden Fall mehr geht.
Ja, sehr cool. Also wirklich eine mega coole Story. Ich weiß auch noch, damals warst du mit einer der ersten bei uns in unserer Facebook-Gruppe. Da haben wir auch alle gerade erst gestartet, die Gruppe. Da waren wir noch, glaube ich, 300, 400 Mitglieder und da warst du auch schon dabei und haben uns da immer fleißig unterstützt. Deswegen finde ich das auch mega cool. Und auch nochmal großen Respekt an deine Leistung. Man muss dazu sagen, was du da auf die Beine gestellt hast, das ist nicht sowas, was jeder, sage ich mal, in der Zeit auch natürlich schafft und sich so aufbauen kann. Aber ich finde es einfach ein cooles Beispiel, dass es einfach zeigt, dass sowas möglich ist. Und ich hoffe einfach, dass es andere motiviert, endlich durchzustarten, die es noch nicht gemacht haben, oder weiter zu pushen und einfach noch mehr Arbeit reinzustecken. Ja, das finde ich dafür super Beispiel. Ja, wann hast du, kurze Frage nochmal, genau, hast du eben gesagt, dass du dich zum 1.3. Vollzeit selbstständig gemacht hast. Wann hast du damals mit FBA gestartet, beziehungsweise ja, wann hast du so dein erstes Produkt auf dem Markt gehabt?
Genau, also ich hatte einen ziemlich holprigen Start, weil ich, wie gesagt, mein Ziel war es vielleicht ein Nebeneinkommen passiv am besten von 300, 400 Euro im Monat zu haben oder so. Und deswegen habe ich am 1.7. mein Gewerbe angemeldet und dementsprechend auch ziemlich schnell dann das erste Produkt für mich gefunden. Und ja, habe total unterschätzt, was da wirklich möglich ist, wenn man das Marketing richtig macht und alles andere versucht zu optimieren. Und dementsprechend war ich auch ziemlich oft komplett out of stock am Anfang. Krass. Sonst hätte es vielleicht alles auch schon ein bisschen früher klappen können.
Ja, also am 1.7. ist echt ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Wann hast du da oder wann bist du auf Amazon FBA gestoßen? Schon ein bisschen früher, wann war das ungefähr?
Ja, also das ist Tatsache. Ich habe, man kann mich jetzt nicht auf den Tag genau drauf festnageln, weil ich meine, 8 Monate ist zwar nicht so lange her, aber in der Zeit ist so viel passiert. Da vergisst man einiges so ein bisschen vielleicht mal. Aber ich sage auf jeden Fall immer, circa 2,5 Monate vorher, glaube ich, habe ich angefangen, mich damit zu befassen. Da habe ich, bin ich auf ein Video von dir gestoßen und bin direkt süchtig nach den Informationen geworden und habe auch wirklich Tag und Nacht, immer wenn ich vom Feierabend kam, dann habe ich mich daran gesetzt und ein bisschen recherchiert und versucht, mir Wissen anzueignen. Und das habe ich, denke ich, gute 2,5 Monate durchgehend gemacht. Und dann habe ich mich getraut, weil das dann ja auch immer hieß, machen, einfach machen, man muss starten. Und das kann ich nur unterschreiben. Das war auf jeden Fall so. Weil wenn man alles am Anfang sicherstellen möchte, dann weiß man nie, wann man anfangen soll.
Ja. War das bei dir, dass du wirklich so schlagartig gesagt hast, komm, heute geht's los, Gewerbe anmelden und dann auch wirklich erst angefangen und hast du nebenbei auch schon Zeit in Produktrecherche und Co. investiert?
Ja, das habe ich vorher nebenbei auf jeden Fall gemacht. Ich
Ja.
meine, wenn man die ganzen Informationen liest und sowas, dann kommt irgendwann mal diese 999-Methode zum Vorschein. Die möchtest du natürlich sofort ausprobieren. Machst dir deine Listen, wie viel verkauft welches Produkt in der Nische, die ich gerne hätte. Und ja, das habe ich schon vorher angefangen. Und ich glaube, im Ende Juni habe ich auch die erste Ware bestellt, obwohl zum 1.7. dann erst mein Gewerbe anfing. Aber ich konnte das dann doch nicht mehr abwarten.
Sehr, sehr geil. Ja, sehr, sehr cool. Wie war damals so ein bisschen der Tagesablauf? Du hast eben schon erzählt, du bist dann nach Hause gekommen nach deinem normalen Tagesablauf und hast dich direkt rangemacht, Wissen anzueignen, aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen in Zahlen fassen, so ein bisschen auch eine Uhrzeit. Hey, ich bin um 17 Uhr nach Hause gekommen, habe mich dann direkt rangesetzt bis die und die Uhrzeit. Ich denke, das ist für viele super interessant, denn so starten, denke ich, die meisten nebenbei, dass man einfach mal sieht, wie viel Zeit du dann auch da mal so reingesteckt hast, und wie viel Zeit man da reinstecken muss.
Ja, das ist ein bisschen schwer zu verallgemeinern, weil ich habe zwar einen Standard 9-to-5-Job, so werden die immer genannt, ne? Aber da ich immer Termine mit den Kunden habe und mich nach den Kunden richten musste oder auch teilweise noch muss, ist es auch so, dass ich dann um 20, 21 Uhr abends auch mal einen Kundentermin hatte und dann ist es natürlich ein bisschen, dann wird die Zeit ein bisschen eingeschränkt. Aber dafür gibt es auch andere Tage, wo man früher nach Hause kommt. Aber im Durchschnitt ist es Tatsache so 9 bis 17 Uhr. Und wenn ich dann 17:30 Uhr zu Hause bin, dann schnell was gegessen und dann sofort rangemacht, weil das hat mich ja total interessiert und gebannt, das Thema. Und ja, je nachdem, wie interessant das gerade war, was ich mir da angeeignet habe, habe ich das auch gerne mal bis tief in die Nacht gemacht. Und wenn ich am nächsten Tag zu müde war, weil es zu lange war, dann habe ich an dem Abend vielleicht nicht so lange gemacht.
Ja, ich finde, das zeigt halt, dass man wirklich sich wirklich lange mit so einem Thema noch beschäftigen muss und dass es halt nicht mal eben mal kurze Stunde am Tag ist, sondern halt wirklich einige Stunden. Und so habe ich es damals auch gemacht. Ich saß auch von morgens bis abends dran, mir Podcast-Folgen angehört, Blogbeiträge durchgelesen, wirklich probiert, alles aufzusaugen, was man irgendwo so im Internet findet. Und ich denke, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei allen, die halt in irgendeinem Bereich Erfolg haben. Ich arbeite mich gerade ja auch in so ein paar neue Bereiche, wenn es da um Deep Learning, Artificial Intelligence geht und so weiter ein. Und da ist das gleiche Prinzip. Ich lese am Tag 3, 4 Stunden Blogartikel, schau mir Podcast an und langsam oder dann immer mit der Zeit öffnet sich so ein bisschen dieses oder besser dieses Netz aus Dingen, die man erstmal nicht versteht, wird dann immer klarer und mit der Zeit verstehst du dann das Konzept bis ins Detail und das ist einfach bei jedem Thema so und ich denke auch hier bei Amazon FBA ganz wichtig, dass man da einfach viel Zeit in die Recherche und auch in das Lernen am Anfang reinsteckt. Ja, das stimmt. Wie war das dann bei dir, als du dein Produkt letztendlich live hattest? Genauer immer noch gleicher Tagesablauf oder sogar vielleicht noch mehr? Wurde das ja mehr oder weniger Arbeit, weil ich denke, du hast dann weniger gelernt und dann mehr umgesetzt. Aber vom Zeitaufwand denke ich immer noch ungefähr gleich, ne?
Doch, das ist ziemlich gleich geblieben. Die einzige Änderung war eigentlich nur, dass ich dauerhaft bei meinem Hauptjob, bei meinem Angestelltenverhältnis mit der Seller Central App aktualisiert habe. Aber ansonsten ist eigentlich alles privat gleich geblieben.
Ja.
Jede Minute, die ich hatte, natürlich muss man wirklich aufpassen, wenn man dafür brennt, dass man nicht die Freunde, Familie vernachlässigt. Das ist natürlich klar, aber ansonsten jede Minute, die ich denn für mich hatte, die wollte ich gerne da reinstecken, ja, auch weiterhin. Weil gerade da, wenn man die ersten Zahlen dann zu sehen bekommt, dann ja, macht es ja noch süchtiger.
Ja, die Seller Central App ist fies, ne? Die ist richtig, richtig fies.
Total fies. Ihr habt auch kurz bevor ich angefangen habe, war das ein Video oder
Ja, ich
Podcast, weiß
glaube,
ich gar nicht
ja.
genau. Da habt ihr auch gesagt, dass es gefährlich ist, die runterzuladen, aber natürlich habe ich es trotzdem gemacht. Und ich habe es danach auch direkt bereut. Das ist ja.
Ja, hast du sie
Das
noch auf
ist
dem Handy?
klar, auf jeden Fall.
Schaust du noch so oft rein?
Mache ich jetzt aktuell wieder öfter, weil ich nämlich, da kann man ja auch switchen auf die anderen Marktplätze. also auch UK oder was weiß ich. Und da ich da jetzt ein bisschen anfange, ist das natürlich wieder so interessant wie am Anfang, ne?
Ja, finde ich auch. Also das war auch bei mir so am Anfang ganz, ganz oft. Dann wurde es mal wieder weniger, ab und zu mal mehr, wenn so man was Neues getestet hat auch. Und dann wollte man immer schnell wissen, funktioniert das auch? Wie sehen die Daten aus? Aber mittlerweile ist es tatsächlich so einmal am Tag noch. Also das ist, ja, denke ich, bei jedem, bei jeder Sache so. Damals war es auch beim Podcast bei uns so, da habe ich auch täglich dreimal in die Podcast-Statistiken reingeguckt. Hey, haben wir schon heute 50 Downloads erreicht und so. Das ist, man ist immer sehr, sehr, sehr gebannt auf diese Daten, die dahinter stehen, auf die, das Wachstum auch, ja.
Was aber auch, denke ich, kein Nachteil ist, ne? Weil
Genau.
wenn man da sieht, dass das irgendwie doch weniger wird, dann hat das ja meistens irgendeinen Grund. Wenn es nicht unbedingt der Wochentag ist oder der schlechte Monat Februar, dann kann man da immer noch rechtzeitig gegensteuern, ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wann hast du jetzt ungefähr so wirklich dein Produkt letztendlich auf dem Markt? Was für ein Datum war das oder welcher Monat ungefähr so?
Also das ging auf jeden Fall im Juli noch los. Das war ja irgendwo zwischen Mitte und Ende Juli müsste das mit dem ersten angefangen haben. Und ja, dann hatte ich, glaube ich, auch genauso wie du am nächsten Tag die ersten zwei Verkäufe. Und dann ging es auch nach und nach los. Ich habe natürlich so ein bisschen übertrieben, auch in der PPC-Kampagne und sowas, weil ich dachte, wenn, dann richtig. Und dann habe ich gemerkt, ja, das war vielleicht doch nicht so klug, nur 200 Stück am Anfang zu bestellen. Und dann lief es zu gut. Also das, genau, richtig.
Also hast du 200 Stück bestellt für dein erstes Produkt?
Ja, man darf das eigentlich gar nicht sagen, vor allen Dingen, weil ich ja sonst allen Tipps immer total nachgekommen bin, aber
Ja.
ich habe kein Sample für mein erstes Produkt gehabt.
Sehr, sehr
Ich
gut.
hatte so eine gute Kommunikation mit meinem Supplier und ja, dann habe ich gedacht, diese 200 Stück Preis passte mir auch alles und ich probiere das einfach mal. Und
Ja.
ansonsten stehe ich eben auf dem Flohmarkt, das bringt bestimmt auch Spaß und ja.
Also auf Risiko stehst du so ein bisschen.
Eigentlich ja, das macht das Ganze noch interessanter, ja.
Muss ich aber auch sagen, ich find's auch, ich mag auch Risiko, muss man so sagen. Und ich denke, das ist aber auch ein wichtiger Faktor, um in Sachen erfolgreich zu werden, einfach auch mal Risiko einzugehen. Denn ohne Risiko oder wenn man nichts riskiert, dann kommt auch meist letztendlich sehr, sehr wenig bei rum. Und viele scheuen halt das Investment am Anfang. Aber wie du sagst, sonst steht man halt auf dem Flohmarkt und verkauft da seine Produkte. Man wird schon irgendwie loswerden. Und es gibt da einige Möglichkeiten dafür. Ja.
Genau, ich überlege auch immer, was ist das Worst Case in dem Moment? Und wenn das dann eben ist, dass ich das auf dem Flohmarkt zum Selbstkostenpreis verkaufe, oder da kann man ja trotzdem noch Gewinn machen, weil die Produkte sind ja so günstig und wenn die Qualität passt, dann ja, dann geht ja noch alles gut. Also da habe ich mir nicht so viele Sorgen gemacht. Das wäre alles nicht so schlimm gewesen.
Ja, und tatsächlich muss ich auch sagen, ich habe, glaube, die Story habe ich noch nie erzählt, dass ich habe auch mal ein Produkt ohne Sample von einem Hersteller geordert, aber das war ein bisschen eine andere Story. Ich hatte einen laufenden Hersteller und der konnte das Produkt auf einmal nicht mehr produzieren und ich brauchte ganz, ganz dringend Ware, habe mir dann einen gesucht, der das gleiche Produkt herstellt, dann noch einfach bei ihm bestellt, ja, und war eine kleine Menge, weil ich einfach nur kurz zwischenzeitlich was brauchte, bis der das wieder gefixt hat da. Aber dann war das auch für mich so eine kleine Sache, ohne Sample zu bestellen. Das ging auch gut. Hatte ich auch ein bisschen Glück letztendlich. Ja. Also auch
Ja.
nur eine kleine Story in der Hinsicht. Hast du dir im Nachhinein nochmal Samples bestellt für das Produkt oder hast du jetzt gesagt, hey, das ist so die beste Qualität wahrscheinlich und hast es dann bei ihm jetzt auch dauerhaft weiterlaufen lassen?
Ja, also ich habe das ja direkt zu mir nach Hause bestellen lassen, wie man das
Ja.
am Anfang, denke ich, immer machen sollte. Und habe da auch wirklich bei der ersten Lieferung jedes einzelne, ich meine, es waren ja nur 200, aber jedes Produkt kontrolliert und die Qualität war so Bombe, da dachte ich, warum sollte ich da noch weiter gucken? Also damit war ich vollkommen zufrieden. Das erinnert auch nicht irgendwie an was viele Kunden ja im Hinterkopf haben, irgendwelche billige China-Ware oder sowas. Das war alles top und ja, ich bin jetzt größtenteils nur bei dem Supplier, weil die
Ja.
anderen Sachen auch ja, top sind.
Ja, sehr, sehr cool. Das ist super ein mega Vorteil und ich probiere auch immer meine Hersteller so auszuwählen, dass ich auch ein bisschen schaue, hey, was hat der noch? Hat der was in meiner Nische, was ich auch noch später sourcen kann? Ich denke, das macht bei dir auch also es macht um einiges leicht, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen und das einfach ja schneller voranzukommen in der Hinsicht. Ne?
Genau, das auf jeden Fall, ja.
Definitiv. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, du bist eben schon mal darauf eingegangen, wie sich so deine Sales dann entwickelt haben. Du hast gesagt, am nächsten Tag direkt zwei verkauft, hast du da dann direkt deine PPC-Kampagne angeschaltet oder ja, einfach online gehabt und schon die ersten Sales generiert und wie hat sich das dann so die nächsten Wochen entwickelt?
Ja, also ich habe erstmal versucht, ein bisschen mit Tools rumzuspielen, um ordentlich viele Keywörter da zu finden für meine PPC-Kampagne. Aber im Endeffekt mache ich das nach wie vor. Also auch am Anfang habe ich mich dazu entschieden, weil mein Hobby ist auch meine Nische. Ich kenne mich da am besten selbst aus. und habe mir komplett ein paar DIN A4-Seiten mit Kleinschrift fertig gemacht, die von Keywords, die ich mir vorstellen könnte. Und so mache ich das eben auch heute noch. Also ich habe da eine Exakt-Kampagne gemacht, oder Exakt-Kampagne, wo ich dann alle meine recherchierten oder selber ausgedachten Keywords reingepackt habe und habe die gleich mit, ich glaube, angefangen mit 3 € pro Klick oder so eingestellt, weil ich dachte, ich kann ja immer noch alles abändern. Ich
Ja.
habe wirklich mir auch Geld übrig gelassen dafür, dass ich ein bisschen was in Werbung verbrenne, aber dadurch lerne ich am schnellsten und kann am schnellsten darauf reagieren und am Ende habe ich hoffentlich die perfekte Kampagne. Ja, und zusätzlich dann nochmal eine automatische. Das hätte ich eigentlich nicht machen müssen, weil da habe ich wirklich nur Geld verbrannt mit. Da habe ich auch keine tollen mehr rausgefunden, keine
Ja.
Keywords. Ja, und dann war das eben so, dass diese 200 Stück, ich müsste lügen, aber ich denke mal, das ist nach 12, 13 Tagen oder sowas, waren die weg. Kurz bevor ich das gemerkt habe, dass es eben so gut läuft, habe ich auch 500 nachbestellt, glaube ich, erstmal. Das lag aber auch daran, weil die in dem Moment nur 500 noch was auf Lager hatten oder so. Und genau, deswegen dachte ich, das geht am schnellsten, das brauchen die einfach nur verpacken und losschicken. Ja, da war ich dann das erste Mal out of stock. Die 500, das ging dann sofort wieder so super weiter, bin ganz schnell wieder Bestseller geworden und von der Sichtbarkeit habe ich auch überhaupt nichts verloren in der Zeit, wo ich out of stock war. Da war ich, glaube ich, immer noch auf Platz 2 unter dem Hauptkeyword. Und ja, die waren dann ziemlich genauso schnell weg. Und so war ich, ist mir fast im Nachhinein ein bisschen peinlich, aber ich glaube, ich war 5-mal out of stock mit dem ersten Buch.
Krass,
Ja, vor
krass.
allen Dingen war das ja auch so, dass ich das Ganze am Anfang bestellt hatte, ohne meinen eigenen Namen drauf. Ich wollte das Ganze erstmal
Ja.
antesten, konnte mir niemals vorstellen, dass da so viel möglich ist, wie es jetzt wirklich tatsächlich ist. Und ja, bei der dritten oder vierten Bestellung habe ich dann auch noch meinen Namen raufpacken lassen und das Private Labeling eben gemacht. Und das dauerte dann auch noch mal ein paar Tage. Und ja, wenn du weißt, was da möglich ist und du bist out of stock, dann wirst du verrückt.
Ärgerlich, ne? Das ist
Ja,
richtig
das habe
ärgerlich.
ich jetzt zur Genüge gemerkt, auf jeden Fall.
Man darf sich nicht durchrechnen, was man da für Geld eigentlich verliert, was man, also
Ganz
beziehungsweise was
genau.
man verdienen könnte, wenn man dort einfach nur in Stock gewesen wäre, ja.
Genau, richtig. Und das habe ich trotzdem jeden Tag wieder durchgerechnet.
Ja. Ja.
Ja.
Mache ich auch immer so. Eine Sache fand ich eben noch ganz interessant mit deinen PPC-Kampagnen. Ich habe hier letztens vor, ich glaube, doch heute Morgen oder gestern war das sogar noch ein Post hier in unserer Facebook-Gruppe in der Zum Erfolg Community gelesen. Und da ging es auch ums Thema PPC und da hat jemand so eine ganz ausführliche PPC-Strategie runtergeschrieben, die heißt, ich weiß nicht mehr genau den Namen, High-Low-Bid-End-Strategie oder irgendwas. Da gibt es also wirklich mega so extrem komplexe Strategien, wie du dann Keywords von Phrasenkampagnen in Exakt-Matches machst, dann das Gebot 3 Tage lang auf dem Level fährst, wieder runterfährst. Und habe dann heute auch ein bisschen mit Janosch darüber geschrieben, um mich einfach ein bisschen auszutauschen. Wir haben uns darüber auch ein paar Gedanken gemacht und sind dann auch wieder ganz klar zum Fazit gekommen, denn ich bin da auch jemand, der das sehr simpel und sehr minimalistisch eigentlich angeht und letztendlich ist ein bisschen so wie du machst. Ich habe meine Haupt-Keywords, suche mir dazu dann die Suggested Keywords, die Amazon vorschlägt. Also ich sag mal jetzt Knoblauchpresse, dann drückst du bei Amazon Leerzeile, gibst das A ein, dann schlägt Amazon dir da ganz viel vor. Und dadurch wird dir halt einfach schon eigentlich das angezeigt, was alle Kunden suchen. Und wenn du damit eine Kampagne aufstellst, eine manuelle, dann hast du damit eigentlich schon 95% der Keywords abgedeckt. Und dann starte ich dort auch mit einem relativ hohen Budget, was so bei 1, 1,50 liegt in dem Bereich. Und dann kann man das immer noch mit der Zeit runter anpassen. Und das ist so auch die Strategie, die ich da fahre. Also auch sehr minimalistisch gehalten und nicht 1 Million verschiedene Strategien, wie es viele machen. Und ich denke auch, das ist ein Faktor, vielleicht, also ich muss ganz klar sagen, ich habe es auch mal in die Richtung ausprobiert. Das, vielleicht kriegt man da, wenn man das langfristig auch in der Konstellation fährt, dort 1, 2% mehr raus und hat vielleicht einen 5 Cent günstigeren Klickpreis, aber ich denke nicht, dass es der ganze Aufwand da letztendlich wert ist, sondern dass man simpel hält und wirklich einfach umsetzt. Und PPC ist kein Hexenwerk und das, denke ich, hat man bei dir oder ja, sieht man bei dir auch ganz gut. Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich und ich denke generell weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, in die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte.
falsche Produktentscheidung, die richtige Launchstrategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, den ich jetzt auch schon seit guten 4 Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl getroffen hat und dann im Endeffekt auf einen Warenwert von mehreren 1.000 Euro rumgesessen hat und ihn nicht verkauft bekommen hat. Doch hier gibt es mittlerweile eine ziemlich, ziemlich coole Lösung und das Ganze nennt sich AMC Ventures. Und AMC Ventures ist der allererste Amazon-Inkubator, der die perfekten Bedingungen für dich und dein Unternehmen schafft, von 0 auf über 100.000 Euro Umsatz auf Amazon zu wachsen. Und im letzten Jahr konnten wir hier bereits zahlreiche neue Unternehmen hervorbringen und über die 100.000-Euro-Grenze mitentwickeln. Und genauso war es eben damals auch mit Jens, dass wir mit ihm dann angefangen haben zu arbeiten in AMC Ventures. Und mit unserer Hilfe hat er dann recht schnell die Ware abverkauft bekommen, sein Geld wieder rausbekommen. Und in der Zeit haben wir bis jetzt schon 3 neue Produkte mit ihm zusammen gesourced, auf den Markt gebracht, die sich sehr erfolgreich verkaufen und richtig starke Gewinne abwerfen. Insgesamt bekommst du dort nicht nur die Unterstützung von 1 oder 2 Personen, sondern von über 20 der Top-Experten aus ganz Deutschland. Unternehmer, die bereits 7-stellige Amazon-Unternehmen aufgebaut haben und auch ich bin dort unter anderem vertreten und neben vielen anderen Coachings dabei unterstütze die Teilnehmer sicher an ihr Ziel zu kommen und das nächste Level zu erreichen. Und genau hier setzt seit AMC Ventures zu 100% auf persönliche Betreuung, unter anderem 1:1 Coachings. Und das Team schaut halt hier eben genau über deine Produktauswahl drüber, dass du hier keine Fehler machst, arbeitet eine individuelle Launchstrategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.amcventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei AMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
Ja, ganz genau. Ich fand auch, ich habe das auch anders versucht, also von automatisch, dann auswerten in breit und dann auswerten in exakt. Und ich hab das auch so ein bisschen ausprobiert. Da habe ich nur das Problem, da kann man richtig viel Geld verbrennen, weil mein größtes Problem ist eigentlich nur, dass die Verkäufe zu den einzelnen Keywords ja erst, ich weiß nicht, 48 Stunden danach gezeigt werden oder so.
Ja.
Und das ist manchmal wirklich nervig. Wenn man das wöchentlich dann updaten möchte, dann ist das manchmal ganz schön schwer, das perfekt zu machen. Dann kann man es ja eigentlich erst Dienstag für die Vorwoche machen, aber dann hat man schon 2 Tage wieder die schlechten Keywords drin.
Ja.
Ne? Weißt du, wie ich das meine? Das ist, also da habe ich nicht so das Perfekte gefunden. Und da ich öfter mal Bestseller bin, also mit ein paar Produkten, muss das ja doch irgendwo auch richtig sein, wie ich das so mache.
Ja, bin ich auch und deswegen kann das auch nur so unterstreichen, dass man sich nicht am Tag, besser gesagt 3-4 Stunden mit verschiedenen PPC-Strategien beschäftigen muss und sollte, sondern das lieber sinnvoll in das neue Sourcing von neuen Produkten stecken sollte. Das ist immer so wirklich das, wie ich das simple oder runterbreche mittlerweile und wirklich sage, hey, neue Produkte ist das, was letztendlich deinen Umsatz ankurbelt, deinen Gewinn ankurbelt und hier sollte der Fokus drauf liegen und nicht auf 3-4 Stunden am Tag in irgendwelche PPC-Kampagnen stecken.
Ja.
Ja, dann fand ich sehr interessant, was du eben davor noch kurz gesagt hast, dass du dein Produkt tatsächlich nicht gelabelt hast, kein Design gemacht hast, wirklich so roh letztendlich von einem Hersteller einmal bestellt hast, um es anzutesten. Das ist auch eine Strategie, die viele fahren, die auch in Amerika sehr populär ist, dass man 10 Produkte bestellt mit einer Bestellmenge von 100 Einheiten, manchmal sogar weniger und die alle launcht und letztendlich guckt, was verkauft sie am besten und arbeitet dann mit dem, was letztendlich stecken bleibt, was den meisten Anklang findet. Und hier auch wieder ein cooles Beispiel, dass es halt tatsächlich möglich ist mit keinem Logo, keinem Design, also sehr wenig Aufwand wieder auch, sehr wenig Investment an Geld, was vorher reinfließt, einer kleinen Bestellmenge
eigentlich den Markt antesten kann, so wie du es gemacht hast. Das Risiko schon minimiert, muss man sagen. Natürlich, wenn man später Ahnung hat und auch ganz genau weiß und vorher genau einschätzen kann und einfach sich sicher ist, hey, hier gehe ich gleich mit einem größeren Invest ein, ich weiß oder bin mir ziemlich sicher, dass diese Nische gut läuft, dann kann man auch mehr bestellen, aber das finde ich eine sehr coole Sache. Hast du das irgendwie vorher dir von irgendjemand abgeschaut oder war es wirklich einfach so, hey, ich möchte nur mit 200 Einheiten starten oder was war da so ein bisschen der Hintergrund dahinter?
Ja, der Hintergrund war eben, dass ich mir, auch wenn du das so schön erklärt hast und das hörte sich alles so gut an, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich das hinkriege, so viel am Tag zu verkaufen. Ich meine, das erste Produkt hat es dann ja geschafft auf, ich glaube, bis zu 60, 65 Verkäufe pro Tag.
Wow,
das war dann ja, ich habe ja wohl anscheinend auch Glück gehabt und genau das Richtige am Anfang gefunden. Aber ich konnte mir eben nicht vorstellen, dass ich das auch hinkriege, dass das so gut läuft. Und deswegen, deswegen habe ich eben nur am Anfang diese 200 Stück bestellt. Ich muss aber dazu sagen, also einen ERM-Code benutze ich ja. Ich habe das am Anfang mit, ich weiß nicht, Hammer-Etiketten oder wie heißen die, Hermer oder sowas. Da habe ich das selber am Computer drauf gedruckt und habe die dann, weil ich die sowieso alle in der Hand hatte und geprüft habe nach der Qualität, dann habe ich alles darauf gestickert quasi.
Ja.
Und also das habe ich dann schon gemacht, aber eben mit dem Namen noch nicht, weil das hätte nochmal dann 20 Tage länger gedauert und ja, ich dachte zum Antesten. Aber mittlerweile weiß ich ja in meiner Nische auf jeden Fall, der und der Bestseller-Rank, das kann ich ziemlich gut einschätzen, wie viele Verkäufe der am Tag machen muss. Und jetzt würde ich sowas nicht mehr antesten. Wenn ich mich für eins entscheide und bin mir da ziemlich sicher, dann würde ich auch gleich mit meinem Namen drauf eine größere Menge bestellen.
Ja, ist bei mir genauso. Am Anfang war ich man da auch noch super, super unsicher. Kleinere Bestellmengen mittlerweile. Geht man einfach mehr selbstbewusster rein, weil du auch mehr Vertrauen hast. Du hast eine bessere Erfahrung für die Nische. Du weißt oder hast ein gutes Bauchgefühl und kannst einfach besser einschätzen. Und das kommt mit der Zeit und dann wird man sich da auch selbstbewusster. Und dann sind größere Bestellmengen auch keine große Hürde mehr. Ja. Ja, das stimmt definitiv. Zum Out-of-Stock eben, was du nochmal angesprochen hast, war es wirklich jedes Mal so, du hast ja gesagt, du bist fünfmal Out-of-Stock gegangen, war es jedes Mal so, dass du nach dem Out-of-Stock direkt wieder da warst, wo du warst, oder hattest du auch dann mal, wo es dann doch ein paar Plätze nach unten gerasselt ist?
Also ich glaube, das Maximum war 2 oder 3 Plätze. Das war wirklich, da hatte ich wirklich Glück gehabt. Ich habe das dann auch bei euch im Video gehört zu der Zeit und dass man da gar nicht so viel verliert, wie man immer denken würde. Aber es ist ja Tatsache, wenn die Keywords im Backend stimmen und die in den Bullet Points und in der Überschrift und so, und Amazon gesehen hat, dass das Ding sich super verkauft, nur jetzt eben gerade einmal leer geworden ist, dann wird man dafür anscheinend nicht so extrem bestraft.
Ja. Was war die längste Zeit, in der du out of stock warst?
Schwer zu sagen, aber ich glaube, das waren 2 Wochen waren das bestimmt, ja.
Ja, das ist noch relativ kurz. Das passt schon noch. Und du hast auch nichts gemacht. Du bist einfach glatt out of stock gegangen, Preis nicht angehoben, PPC-Kampagne nicht ausgestellt und nichts weiter?
Na doch, beim zweiten Mal out of stock, das hört sich blöd an, ne, so oft. Aber beim zweiten Mal war das auf jeden Fall so, dass ich den Preis ziemlich viel höher gesetzt habe.
Ja.
Und wie das auch auf YouTube vorhergesagt wurde, es hat sich dann also mindestens genauso gut verkauft. Also es hat so ziemlich gar nichts gebracht, den höher zu setzen, außer natürlich eine bessere Marge.
Wie viel höher hast du ihn gemacht, dass sich es immer noch gleich gut verkauft hat?
Also ich glaube, wenn ich das war, also 40% glaube ich schon. Wobei ich sagen muss, ich habe nicht das typische zwischen, ich weiß nicht, was war das typische Private Label Produkt zwischen 20 und 30 Euro Verkaufspreis.
Ja.
Mein erstes Produkt sollte einen Verkaufspreis von 10 Euro haben, erstmal, und ist mittlerweile bei 14 Euro.
Ja. Ah, ist ein da cooles Experiment letztendlich für dich. Du hast halt gesehen, okay, ich kann auch einen höheren Preis nehmen und einfach mal die Marge um 4 Euro oder ja in dem Dreh vielleicht höher zu setzen und zu sehen, ich mache einfach 4 Euro mehr Gewinn pro Sale, mache die gleiche Anzahl. Es ist schon sehr wichtig letztendlich, ne?
Genau, man kann da zwar immer so ein bisschen mit rumspielen und das würde ich auch immer jedem empfehlen. Das Ding ist nur dieser Bestseller-Badge, wenn man den einmal hat, dann finde ich, sollte man da aufpassen, dass man beim Rumspielen das auf jeden Fall so hinbekommt, dass man natürlich so viele Verkäufe wie möglich generiert, aber trotzdem diesen Badge nicht verliert.
Ja.
Weil weiß nicht, das wurde mir jetzt bei jedem Produkt gezeigt, sobald ich diesen habe, steigen die Verkäufe enorm an.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Der Bestseller-Badge ist unglaublich wertvoll. Und so, mir ist auch aufgefallen, wenn du den einmal hast und eigentlich nichts machst, dann ist es sehr schwer, ihn wieder zu verlieren, weil du einfach automatisch so viel mehr Sales machst, weil die Kunden dein Produkt einfach direkt als bestes Produkt in dieser Nische einschätzen. Das ja, ist schon sehr schwer, ihn letztendlich zu verlieren, außer du machst irgendwas Großes falsch oder dein Konkurrent nimmt den Preis auf einmal um 50% weiter runter. Obwohl das
Ja.
teilweise auch wieder kontraproduktiv sein kann, je nachdem, was für ein Produkt man verkauft. Das kann ich dir, oder kann ich nur zustimmen mit dem Bestseller-Badge. Hast du dir dafür, ist auch immer noch so eine Diskussion, die ich immer oft sehe, eine Kategorie ausgesucht oder auch wirklich dann in der Kategorie geblieben, die passt, oder war es eine, die nichts mit deinem Produkt zu tun hast, die du dir irgendwo zusammengesucht hast?
Also ich bin immer in der richtigen Kategorie geblieben, bis vor einem Monat ungefähr, glaube ich, weil da fiel mir dann wieder ein, was für eine Macht dieser Badge eben hat. Und zwei Produkte von mir habe ich dann mal angetestet in einer trotzdem aus meiner Sicht richtigen Kategorie, aber die läuft eben so ein bisschen parallel neben der komplett richtigen, sage ich mal so.
Ja.
Und das klappte dadurch auch ziemlich einfach, den Bestseller-Badge zu bekommen. Nur jetzt ist es eben so, wenn jemand das Hauptkeyword von den Produkten eintippt, dann sind Platz 1 und Platz 3 beispielsweise mit einem Bestseller-Badge versehen, dann bringt das auch nicht mehr so viel. Dann gucken die nämlich rauf, in welcher Kategorie sind die im Bestseller. Und dann nehmen die meistens der in der richtigeren Kategorie ist.
Ja.
So kommt mir das auf jeden Fall vor.
Ja. Das stimmt, das stimmt. Da habe ich auch mal, also ich habe es auch mal ein bisschen rumprobiert und hatte dann noch eine Kategorie, die nicht unbedingt wieder was mit dem Produkt zu tun hat, aber auch passen könnte. War sehr allgemein gehalten. Dann Bestseller-Badge. Tatsächlich habe ich den 4 Wochen gehabt und auf einmal, ohne einen Grund, hatte ich ihn nicht mehr und war wieder in meiner alten Kategorie drin, in der ich vorher war. Wieso das so war, konnte ich mir nicht erklären. Ich habe probiert, das dann wieder zu ändern. Ich konnte es im Backend umändern, dass ich wieder in meine alte Kategorie, also in die Wolte, wo ich den Badge hatte, hab's dann noch gespeichert, aber ich wurde niemals da wieder reingetan. Das hat Amazon dann wahrscheinlich umgeswitcht oder irgendwer hat das gemeldet, hey, der ist in der falschen Kategorie. Und ja, das ist mir auch schon passiert, aber das war auch, muss man schon sagen, schon ein Schritt aus der Kategorie raus. Es war wirklich. Mit sehr viel Fantasie könnte man noch sagen, okay, das hätte gepasst. Das war jetzt nicht so wirklich, dass es noch passen könnte. Ja, das
Ja,
mir
und
da.
da bin ich nämlich jetzt gerade im Test, wie gesagt, seit einem Monat. Und ich denke nämlich auch, es gibt in meiner Nische, die überhaupt nicht zu Handyhüllen passt, gibt es dann auch mal einen Bestseller, eine Handyhülle. Und das nervt mich schon ziemlich doll, wenn jemand da mit Handyhüllen reinkommt, nur um diesen Badge zu bekommen. Und da dachte ich auch, wenn ich das jetzt melden würde, was ich nicht gemacht habe in dem Fall, aber dass die ja irgendwie in irgendeiner Form auch aktiv werden müssen. Ne? Und da dachte ich, vielleicht sehe ich das ja auch an meinen Produkten jetzt, wobei die nicht so abwegig sind, aber ja, mal gucken.
Ich würde es auf jeden Fall probieren. Also erstmal muss man sagen, ist natürlich auch in Amazons Interesse, dass die Kategorien schon ein bisschen übereinstimmen. Das hat natürlich auch schon Sinn dahinter. Ein paar Kunden suchen da auch drüber. Ich glaube, der Anteil davon ist gar nicht so wenig und deswegen, ja, sollte man, denke ich, auch eigentlich immer schon probieren, es eigentlich in der 100% richtigen zu haben und dann, wenn wirklich eine zu nehmen, die halt sehr ähnlich ist und wo man dann wirklich ja, viel Spielraum hat. Also beziehungsweise nicht viel Spielraum, sondern die halt ja, einfach fast das ist, was es eigentlich ist und da gut reinpasst und nicht was nimmt, was gar keinen Sinn macht. Wie du es gerade gesagt hast, einfach eine Handyhülle vielleicht in Küchenzubehör reintut. Ja, das macht einfach keinen Sinn. Das
Genau.
stimmt, das stimmt. Du hast eben nochmal kurz einen Punkt angesprochen, den ich, oder du hast es besser gesagt kurz erwähnt, dass du da ein bisschen Glück gehabt hast. Würdest du das Ganze, was du jetzt oder deinen Erfolg dahinter auch ein bisschen als Glück beschreiben oder würdest du sagen, das ist alles geplant gewesen oder können gewesen, besser gesagt?
Auf jeden Fall kann ich sagen, dass beides da ein bisschen reinspielt. Wenn ich verfolge ja auch immer die Community und sehe ganz genau, was für Probleme einige Leute gerade neu haben. Und da denke ich wirklich jedes Mal, Mann, was hast du eigentlich für ein Glück, dass du dieses Problem nicht hast, weil mich hätte das genauso treffen können. Und deswegen in der Sache meine ich, habe ich eben oft Glück gehabt. Zum Beispiel auch die Fotos. Da war ich ganz am Anfang einmal beim Fotografen um die Ecke und fragte, hier kannst du auch Produktfotos machen? Und er sagt, klar. Und dann habe ich ihm das gegeben und das Resultat war, weiß ich nicht, ich glaube fast, ich hätte das selber besser machen können. Und genau in diesem Monat schreibt mir mein Supplier, dass die jetzt einen Grafikdesigner und einen Fotografen in deren Firma haben. Und seitdem bekomme ich für einen am Anfang einmaligen, ganz kleinen Aufpreis mit meinem Namen drauf. Also wenn die Produkte fertig sind, bevor die rausgeschickt werden, freigestellte super Fotos, wo ich nichts dran auszusetzen habe. Und sowas kann man auch als Glück beschreiben. Aber ich denke, das spielt nur mit rein. Also ich glaube schon, ohne die gut 2,5 Monate, die ich da Tag und Nacht mit verbracht habe, mich da reinzulesen und das Wissen, was man sich aneignet, hätte das nicht so geklappt.
Ja, ich denke, ich kann das bei mir ganz genauso auch unterschreiben. Ich denke, Glück ist auch was, was man selber beeinflussen kann, indem man halt einfach auch Chancen ergreift. Wenn die Chancen ergreift hätte, dann hättest du niemals dieses Glück gehabt. Das gleiche auch beim Lotto spielen. Wenn jemand im Lotto gewinnt, dann hat er natürlich Glück, wenn er den Jackpot gewinnt, aber er hat letztendlich daran teilgenommen und das war ja natürlich kein Glück. Das heißt, er hat sein Glück auch wieder in eine Richtung beeinflusst und
sehr gutes Beispiel, ja, das stimmt.
Ja, und ich denke auch bei mir war ein Teil Glück und wie du sagst, sowas mit den Fotos letztendlich, dass man da so einen Glückstreffer hat, war es bei mir tatsächlich ähnlich. Ich habe auch einen Fotografen hier bei uns gefunden, der ist auch nicht, der halt wirklich kein Produktfotograf ist, der es für andere macht, sondern der arbeitet fest in einer Firma, den habe ich über einen Freund kennengelernt, beim Sport tatsächlich, und auf einmal macht er die besten Produktfotos, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Und das macht er auch nur für 2, 3 Leute, also es macht es halt nicht so publik letztendlich. Und dass man auch sowas halt findet, fast so ein ähnliches Beispiel wie bei dir, ist halt dann mancher Glück und spielt natürlich dann auch einen entscheidenden Vorteil da, um sein, oder besser, einen entscheidenden kleinen Benefit da für seinen Erfolg, denke ich auch.
Genau, und was lernt man daraus? Man muss mehr Sport machen, wenn man so eine Leute da kennenlernt. Ne?
Richtig, beim Sport lernst du die immer kennen.
Ja, gut zu wissen, ich fange morgen an. Ich
ja,
schreibe mich dann ein.
Ich auch wieder, ich habe auch mal ein bisschen vernachlässigt, muss man mal wieder machen. Ja, sehr, sehr cool. Ich würde sagen, wir gehen jetzt, wenn es einmal so ein bisschen durchgewurschtelt, nochmal so auf die einzelnen Teile ein und du haust einfach mal so ein bisschen deine größten Learnings daraus raus, so deine besten Tipps, was du aus den Bereichen mitgenommen hast, wie Produktrecherche, Herstellerfindung und Co. Und auch dann nochmal vielleicht auf so deinen größten Fehler, den du da am Anfang gemacht hattest oder vielleicht so eingemacht hast. Man macht natürlich nicht in jedem unbedingt einen Fehler, aber vielleicht fällt dir da irgendwas ein und ich würde sagen, wir starten erstmal vielleicht sogar ganz am Anfang los, vielleicht noch beim Lernen. Was hast du damals so dein größtes Learning, wenn du dir die ganzen Informationen angeeignet hast, die du jetzt gerne nochmal mitgeben möchtest und auch so ein bisschen dein Punkt, wo du sagst, hey, das hätte ich doch lieber anders gemacht?
Ja, das ist anders gemacht. Das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt ist es natürlich so, hätte ich vorher gewusst, wie gut das laufen kann, wie ich schon gesagt hatte, dann hätte ich natürlich eine viel höhere Zahl bestellt und wäre nicht so geizig mit meinem Investment am Anfang gewesen in die Firma, dann hätte ich natürlich schon viel früher viel mehr Umsatz und Gewinn dementsprechend generieren können. Vom Lernen an sich habe ich gemerkt, was ich zum Glück auch richtig gemacht habe. Also ich habe es ja größtenteils eben über die YouTube-Videos gemacht und da bin ich wirklich der Reihe nach gegangen, weil ich habe mal einen einzigen ausgelassen. Ich weiß bis heute nicht, wie das zustande kam. Aber das habe ich dann später erst gesehen, dass da noch nicht dieses kleine bereits gesehen oder irgendwas steht da ja immer, dass das noch nicht da drin stand. Und dann gucke ich mir das an und dann ging das um die EORI-Nummer. Und dann habe ich natürlich gleich erstmal einen Schreck gekriegt und dachte, oh Gott, er sagt da hier, das soll man ganz am Anfang machen. Ja, das war dann auch, da mussten wir dann auch ein paar Tage tatsächlich drauf warten, weil ich da zu spät dran war. Aber also da auf jeden Fall immer nach der Reihenfolge, finde ich, wenn man das darüber lernt. Und genau.
Ja. Hast du noch so ein paar Top-Quellen, also mein YouTube-Kanal hast du ja eben schon genannt, wo du dir einige Videos angeschaut hast, die du noch zusätzlich vielleicht auch zu unserem Podcast sonst noch angehört hast, irgend so einen amerikanischen Podcast, da habe ich mich zum Beispiel früher viel mit beschäftigt oder auch irgendein Blog, wo noch ganz gute Informationen sind, die du noch teilen möchtest?
Ja, ich muss sagen, also ich habe auch immer parallel Private Label Journey verfolgt, also ja. Den Jill. Da kommen ja auch immer richtig gute Tipps. Amerikanische Sachen habe ich eben öfter mal gehört und ich dachte auch, wenn mein Englisch bloß noch ein Ticken besser wäre, dann wäre ich da auch voll bei gewesen. Aber da hätte ich mich immer zu doll konzentrieren müssen. Das war irgendwie nicht meins. Ich habe es versucht, aber ja, da hätte ich noch ein bisschen mehr Englischunterricht vorher nehmen müssen, bis ich da so schnell eben mitkomme.
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, auf den will ich weiter eingehen. Denn ich glaube, so geht es tatsächlich einigen, dass sie tatsächlich mit der englischen Sprache so einen kleinen, oder besser gesagt so sagen, hey, das kann ich nicht ganz so gut. War das damals bei dir auch ein Problem mit der Herstellerkommunikation oder irgendwie in dem Bereich oder ging das einfach von der Hand?
Nee, also bei mir war das so, mit dem Hersteller am Anfang eben per E-Mail geschrieben, danach sind wir ziemlich schnell zu WhatsApp gewechselt und ich habe noch nicht ein einziges Mal mit ihm telefoniert oder geskypt oder sowas. Ja. Da drücke ich mich auch so ein bisschen vor, aber das fand er wohl auch gar nicht so schlimm. Nur wenn ich schreibe, dann habe ich ja immer ein paar Sekunden mehr zum Überlegen. Und auch wenn meine Satzstellung mal nicht die perfekte ist, trotzdem verstehen wir uns immer. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache in dem Fall.
Ja,
ne?
Ja. Genau. Finde ich ein gutes Beispiel. Und viele haben mich auch angeschrieben und haben mal gesagt, hey Lukas, ich kann nicht ganz so gut Englisch, mir fehlen da immer ein paar Worte und dann habe ich auch immer geschrieben, Mann, es gibt Google Übersetzer und andere Quellen. Es ist eigentlich eine Ausrede im Endeffekt, aus so einem Grund nicht zu starten, denn Grundwörter kennt man und dann sucht man sich halt was zusammen und der Satzbaum muss halt nicht perfekt sein. Ich meine, das beste Beispiel sind die Chinesen, da ist es definitiv nicht perfekt, die Antworten, die man bekommt. Und ja, einfach durchstarten und da gibt es genug Methoden, wie man das machen kann. Und dann braucht man halt für so ein E-Mail 10, 15 Minuten anstatt nur 2, 3 Minuten, die du vielleicht auf Deutsch schreibst oder wenn du sie auf Deutsch schreibst.
Genau, also es gibt auch immer mal Wörter, die ich jetzt auch immer noch nicht weiß. Ja. Aber dafür habe ich neben WhatsApp, also zwischen WhatsApp und Amazon Seller Central, habe ich den Google Übersetzer als App und einzelne Wörter ist auch total zu empfehlen. Das kann man immer dafür super benutzen. Ja. Ganze Sätze damit übersetzen, das ist immer so eine Sache. Aber ja, aber wir, also der Chinese und ich, wir lachen uns auch öfter mal gegenseitig aus. Das schweißt auch ein bisschen mehr zusammen, wenn Sehr wir gut. mal irgendwas ganz Komisches geschrieben haben. Aber ja.
Ja, ich nutze auch öfter mal Google Übersetzer, man weiß nie jedes Wort und dann schaut man da öfter mal nach oder man, ja, denke ich, das ist eine gute Unterstützung da, sich ein bisschen was anzueignen oder dazu zu holen.
Auf jeden Fall.
Ja, Produktrecherche, was war da so dein großes Learning und danach nochmal so dein, vielleicht ein Fehler, den du auch gemacht hast, ja.
Genau, also Produktrecherche muss ich sagen, ich wusste ja eben von Anfang an, welche Nische, wenn ich das Ganze mache und ich habe mich dazu entschlossen, dann möchte ich das auch richtig durchziehen, dann wusste ich auch ganz genau, in welcher Nische ich das machen möchte. Und bevor ich überhaupt die Zahlen kannte, wusste ich die Nische. Ich wusste, dass ich in der Nische selber bestelle und ich wusste auch, dass ich da nicht der Einzige bin. Und deswegen habe ich daraus abgeleitet, wenn ich das Marketing und so weiter richtig mache, das Listing, dann müssen da auf jeden Fall Verkäufe möglich sein. Deswegen hatte ich mich dafür entschieden. Dann habe ich natürlich die 999-Methode, die wurde ja, glaube ich, öfter mal erklärt, die habe ich dann angewandt, um zu gucken, mit welchem Produkt ich eben anfange. Bin auch den Tipps nachgegangen, dass ich eben am Anfang ein Produkt nehme, was unter dieser 500-Gramm-Grenze ist oder auch von der Größe her nicht so groß. Da kamen dann eben 3, 4 in Betracht. Ja, und dann habe ich die eben getrackt, ohne weiteres Tool, einfach in meinem Einkaufswagen und ja, habe da eben geguckt und ja, Fehler hätte ich jetzt im Nachhinein, ich dachte zu früh, dass ich mir sicher bin, dass ich weiß, welcher Bestseller-Rang wie viel Verkäufe generiert. Da war ich ein bisschen überheblich, deswegen Produkt Nummer 3, glaube ich, habe ich so ein bisschen in den Sand gesetzt. Also das ist, gehen zwar gut Verkäufe, aber der hat ein Zehntel von meinem Preis oder sowas und deswegen komme ich da nicht so richtig voran.
Ja. Wie viele Produkte hast du insgesamt zurzeit?
Ich habe jetzt aktuell 5 Produkte. 2 sind auf dem Weg gerade. Also dann hätte ich 7 und ja, aktuell 3 tragen eigentlich den ganzen Umsatz. Also ja, fast den ganzen Umsatz.
Ja, 80-20-Prinzip ungefähr.
Ja, genau, ja.
Ja, das ist halt wirklich so, das ist bei mir auch so. Ich habe auch so meine 3 Produkte, die machen halt einfach den Hauptumsatz und der Rest macht Umsatz, aber es halt definitiv kommt es nicht an die Top-Produkte ran und das weiß man vorher einfach nicht. Ja? Also ich bin auch in die Märkte damals gegangen, habe gedacht, ach, 10 Verkäufe hier, das werde ich schon schaffen, das ist eine gute Nachfrage da, werde ich bestimmt in meinem Marketing gut Anklang finden und letztendlich geht es dann so durch die Decke. Also das kann man vorher meistens nie vorhersagen und deswegen ja, sage ich auch jedem einfach immer, im Endeffekt anzufangen. Letztendlich entscheidet der Markt darüber, was für ein Feedback du auch bekommst. Ja, das ist einfach so. Ob das Marketing, was du aufgestellt hast oder auch das, was du und die Gedanken, die du in das Produkt gesteckt hast, die Benefits, die du probiert hast umzusetzen, auch wirklich dann vom Kunden angenommen werden. Ja, das entscheiden nicht wir, das entscheidet niemand von uns, sondern halt wirklich der Kunde, der es am Ende kauft.
Genau. Und was mir jetzt gerade noch einfiel, man soll nicht immer den Bestseller in einer bestimmten Nische als das Beste, was man erreichen kann, ansehen. Ich meine, das war ein Amazon-eigenes Produkt in der Nische, wo ich mein erstes Produkt hatte. Und ich weiß nicht, das waren an den guten Tagen 40 Verkäufe am Tag oder so. Und ich habe eben mit dem Produkt dann geschafft, teilweise sogar über 60 zu kommen. Ja. Also ja, das ist nicht immer das Maximum, was geht. Also man kann sogar durch gutes Marketing eben noch weiter hinauskommen.
Ne? Ja. Da habe ich letztens mit dem Johannes Brenner auch drüber gesprochen, der auch schon hier im Podcast war. Der hat genau das Gleiche gesagt, dass letztendlich viele Kunden auf Amazon suchen, nicht das finden, was sie wollen oder auch einfach nicht das Vertrauen bekommen durch die Produkte, die da sind und abspringen und das Produkt woanders kaufen. Dass man sozusagen das Marktvolumen erhöhen kann, teilweise durch gutes Marketing, durch wirklich ein besseres Produkt, um einfach die Kunden mehr zufriedenzustellen, als sie es davor mit den anderen waren, die davor abgesprungen sind.
Ja.
Finde ich auch. Und du hast gesagt, Amazon hatte dort ein eigenes Produkt drin, also unter ihrer eigenen Brand verkauft oder halt wirklich vom anderen Seller verkauft. Also Amazon war da vorher prägnant.
Ja, genau, richtig. Also da war das nur, glaube ich, der Bestseller. Sonst waren da ein paar Private Label Seller oder ein paar berühmte Marken. Aber jetzt mein drittes Produkt, was kurz vor Weihnachten kam, da war Platz 1 bis 10 nur von Amazon angeboten. Und die sind ja bekannt dafür, dass man 999-Methode vergessen kann, weil die immer über 1000 auf Lager haben. Ja. Aber vom Bestseller-Rang her dachte ich, von der gesamten Nische zu sehen, dachte ich eben, ich muss das ausprobieren, weil die Marge, die musste auch der Hammer sein und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Am Anfang hieß es ja immer, ein bisschen aufpassen, wenn Amazon da der Gegner ist, hätte ich fast gesagt, der Mitbewerber, ist das gefährlicher, aber finde ich überhaupt nicht, weil die meisten Sachen, die man da kennt, die Amazon anbietet, ist eben das Typische mit einem, wenn die mal richtig gut drauf waren, zwei Fotos vielleicht. Und ich meine, Bullet Points haben die, glaube ich, grundsätzlich 7.
Ja.
Weil die das können, einfach weil sie es können. Aber die sind auch nicht gut Keyword-mäßig verfasst und deswegen hat man da, glaube ich, ziemlich gute Chancen sogar.
Das stimmt. Ich sehe auch immer, wenn Amazon im Markt, das ist es teilweise, natürlich nicht immer, weil manchmal sind diese Plus-Produkte halt wahnsinnig günstig und damit kann man halt nicht konkurrieren. Aber das kann auch wieder im Endeffekt ein Vorteil sein, weil viele Kunden wollen halt diese günstigen Produkte nicht und diese Plus-Produkte sind auch oft einfach schlecht von der Qualität. Deswegen hat man da erstmal eine gute Chance und wie du sagst, ein Bild, Bullet Points mit 3, 4 Keywords drin oder einfach wirklich nur 3, 4 Wörtern, das war's schon. Kein Text, kein letztendlich, ja, gute Produktzusammenfassung und Co. Und das ist halt wirklich ein Vorteil und eher kein Nachteil, wenn man dort sieht, dass Amazon in so einer Nische meistens stark vertreten ist. Und davon sollte man sich, denke ich, nicht abschrecken lassen.
Nee, genau, finde ich auch. Also das Produkt, wo ich da eben in diese Amazon-Liga da eingestiegen bin, das ist jetzt auch mein Bestes von allen.
Krass, sehr cool. Das, ich glaube, wie viel Gewinn und beziehungsweise Umsatz machst du so ungefähr mit deinen Produkten? Das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant für diejenigen, weil du hast ja jetzt selbstständig gemacht. Was war so da deine Grenze, wo du gesagt hast, hey, dann will ich wirklich selbstständig werden. Wann hast du dir da die Grenze gesetzt, dass du dich sicher genug fühlst?
Ja, da spielt ein bisschen mehr mit rein. Also erstmal habe ich gesagt, wenn man jetzt 10.000 Euro Gewinn nach Steuern im Monat hat, dann würde ich mir das eigentlich zutrauen, wenn ich mir vorstellen kann, dass man diesen Gewinn auch halten kann oder so ziemlich auf jeden Fall. Das habe ich auch geschafft. Also im Dezember hatte ich jetzt Umsatz, glaube ich, 45.000. Das ist natürlich ganz schön zu Weihnachten gewesen.
Ja.
Und dann habe ich mich zwar noch nicht entschieden, im Januar waren das dann 35.000, obwohl ich dachte, Januar wird gleich wieder ganz schlecht, nachdem Weihnachten war. Und dann dachte ich, wenn das da jetzt schon so gut weiterläuft, dann kann man sich das vertrauen. Zusätzlich ist das so, dass die besten Chefs der Welt von meiner Versicherung gesagt haben, wenn mal irgendwas passieren sollte, wir nehmen dich sehr gerne wieder in Vollzeit auf. Außerdem habe ich da jetzt eben auch meine zweite Firma, dass ich trotzdem noch nebenbei für die Versicherung zuständig bin, gegründet. Und das sind eben Standbeine, die einem die Entscheidung ein bisschen leichter machen.
Ne? Ja, da gehen wir gleich am Ende auch nochmal gerne drauf ein, so ein bisschen auf die ganzen Betriebsversicherungen, nochmal kurz kleinen Überblick und nochmal kurz, was du da eigentlich so machst. Ja, das machen wir gleich nochmal ganz kurz. Ich wette, dass hier irgendwie, oder dass wir vielleicht auch Kommentare dazu kriegen, dass es hier irgendwie so eine kleine Fake-Geschichte ist mit deiner Erfolgsstory. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht wirklich fassen. Und man muss auch ganz klar sagen, dass es jetzt auch kein Fall ist, den ich bis jetzt oft gehört habe. Das waren vielleicht 2, 3 Stories in der Hinsicht, also dass es wirklich so schnell auf dieses Level ging. Also da nochmal so wirklich großen Respekt an dich und an die Arbeit, die du da reingesteckt hast. Du hast, denke ich, einiges richtig gemacht, dass es da letztendlich so gut gelaufen ist, ja.
Einiges richtig gemacht und eben dieser Glücksfaktor denn, ne?
Genau, so bei so ein paar Dingen, so wie die Produkte
genau,
und so. Aber ich denke, das hast du auch positiv beeinflusst, dass du da dann so ein bisschen Glück gehabt hast. Genau, ich würde sagen, Herstellerfindung machen wir nochmal. Was war da so wirklich dein Key? Du hast ja auch am Anfang schon erwähnt, du hast nur einen Hersteller für deine ganzen Produkte. Das ist, denke ich, auch ein großes oder wichtiges Ding, dass du auch wirklich so schnell so viele Produkte jetzt auch gelauncht hast und dass die nächsten 2 wieder auf dem Weg sind. Aber was würdest du sonst noch so sagen, was dort da ein großes Learning war und vielleicht auch so ein kleiner Fehler?
Ja, also im Endeffekt war das so, dass ich am Anfang, ich glaube, 5 Hersteller oder sowas angeschrieben habe. Ich habe mir da auch die wichtigsten Fragen, die ich hatte, wie man in Zukunft auch kommunizieren kann und wie die ja, wie die Wege sind, wie lange ich auf Antworten warten müsste, damit ich das so ein bisschen rauskriegen kann, habe ich an 5 Leute geschickt und der, für den ich mich entschieden habe, der hat auch mit Abstand am schnellsten geantwortet und gleich die WhatsApp-Nummer damit bei und sich selber vorgestellt und ich habe Familie und was weiß ich nicht alles. Das war schon was ganz anderes, das merkte man dann schon. Aber im Endeffekt, es ist natürlich so, wenn ich jetzt ein neues Produkt haben möchte, dann frage ich da auch sofort als erstes, weil ich bis jetzt immer zufrieden war. Andererseits ist es ja auch, was ich jetzt noch regeln muss, was ich vielleicht ein bisschen anders machen möchte. Was wäre, wenn da echt mal was passiert mit der Firma oder so? Und ich bin eigentlich abhängig von dieser einen Firma. Denn du sagtest ja auch, die haben das Produkt nicht mehr hergestellt irgendwann bei dir, sagtest du ja gerade was, und dann musstest du ausweichen, dass jemand anders das macht. Wenn ich mir das jetzt vorstelle mit all meinen Produkten, das wäre, glaube ich, ein Desaster auf jeden Fall. Deswegen muss ich da irgendwie mal was aufbauen, so ein Plan B. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten macht, aber also es ist schon ein bisschen gefährlich, alles auf einen zu setzen, aber hat eben auch viele Vorteile, ne?
Ja, das stimmt. Ich würde mir halt einmal einen Backup-Hersteller suchen. Du investierst ein bisschen Zeit wieder in die Herstellersuche, orderst dir ein paar Samples und hast ihn dann letztendlich in der Hand und könntest dann dort schnell letztendlich das Produkt erneut sourcen, mit vielleicht ein paar Wochen Zeit zwischendurch, wo man nochmal Details klären muss, aber dass du da wenigstens die Fabrik hast. So habe ich es teilweise auch, aber sogar nicht mit beabsichtigt, weil ich habe mir einfach dann immer von 3 Herstellern Samples bestellt und dann war das eine auch gut, ja, aber der eine hat mir zum Beispiel in der Kommunikation besser gefallen, dann habe ich mir ihn trotzdem aufgeschrieben als kleinen Backup-Hersteller, dass man so eine kleine Ausweichvariante da hat und sich ein bisschen sicherer aufstellt.
Ja, okay. Ja. Wobei mein Chinese auch versichert hat, dass wir zusammenarbeiten, bis wir grau und alt sind.
Süß.
Aber man weiß ja nie genau, ne? Kann
Ja,
ja
ich.
so viel passieren immer.
Ja. Na, was mal passieren kann, ist wirklich, dass irgendwie bei der Maschine was kaputt geht, aber das beeinflusst ja nicht alle deine Produkte, ne? Deswegen, ich sehe das Risiko sehr gering, dass so eine Fabrik einfach von heute auf morgen dort pleite geht. Das wirst du, denke ich, oder wird man generell mitkriegen und dann kann man da früh genug handeln. Ja.
Ja.
Sollte dann nicht das große Problem sein. Ja. Gut, dann letztendlich noch so ein bisschen deine Vermarktung dahinter. Hast du dir da ganz, ganz viele Gedanken gemacht? Hast du ja schon erzählt mit deinen Fotos, dass du da zum Glück ein bisschen mit deinem Hersteller hattest, wo du Top-Fotos bekommst für einen sehr günstigen Preis. Vielleicht nennst du auch noch mal kurz den Preis. Und machst du irgendwas Besonderes bei deinem Branding, bei deinem Design? Achtest du auf irgendwas? Was ist so da dein großes Learning und vielleicht auch so ein kleiner Fehler wieder?
Ja, also im Endeffekt, ich glaube, ich will das jetzt nicht falsch sagen, ich habe hier gerade keine Rechnung liegen, aber ich meine, ich habe beim letzten Mal 140 Dollar einmalig bezahlt und habe dann gleich 15 Fotos bekommen, als das fertig war, die alle perfekt waren. Also das fand ich alles richtig super und vor allen Dingen, weil es dann eben so schnell ging. Ja, ansonsten, ja, kann ich da eigentlich gar nicht so viel zu sagen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, macht ja nichts. Ich meine, generell Fotos haben wir, denke ich, auch schon in diesem Podcast 20 Mal angesprochen, ist halt einfach eines der wichtigsten Dinge, wo die Kunden als erstes hinschauen. Und wenn man da alles richtig macht, dann macht man schon mal einen großen, großen und wichtigen Teil richtig. Text ist auch semi-wichtig, sage ich mal. Da sollte natürlich kein Chinesisch stehen oder kein Englisch, sondern sollte schon auf Deutsch sein. Das werden sich ein paar durchlesen, aber die Fotos zählen halt einfach ganz, ganz klar am meisten. Du hast ja auch am Anfang gesagt, dass du so ein bisschen in dein Hobby gegangen bist oder in eine Richtung, wo du einfach Leidenschaft hast. Das habe ich
Genau.
jetzt auch bei vielen schon gesehen. Der Johannes Brenner, nämlich immer wieder als Beispiel, hat das ganz genauso gemacht. Und ich denke auch, dass das ein wichtiger Faktor bei dir war, denn du weißt halt einfach, wie dieses Produkt sein muss. Du weißt genau vorher, was wichtig ist, wie Qualität aussieht und kannst dort einfach viel bessere Entscheidung treffen. Und ein gutes Beispiel dazu, ich hatte letztens auch ein Produkt, ist ein bisschen komplexer gewesen und habe ich mich da probiert, ein bisschen einzuarbeiten, aber ich konnte es halt einfach nicht. Ja, ich kannte dieses Produkt nicht, ich bin da nicht der Experte drin und hätte mich da einlesen müssen. Es war wirklich eine halbe Kunst um dieses Produkt rum. Ja, da hätte ich hier Bücher anlesen müssen und weiter und so weiter. Und ja, da habe ich dann auch gleich gesagt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt das, was du auf den Markt bringen solltest mit so einem Semi-Halbwissen, sondern das ja, ist nicht unbedingt das Richtige. Und das, denke ich, ist bei vielen ein Vorteil. Und was ich dazu noch sagen muss, ich habe mir letztens auch mal wieder mit ein paar Leuten gequatscht. Der eine hat gesagt, ja, Fotografie, Videografie ist so mein Hobby. Und der andere hat tatsächlich auch gesagt, ey, Angeln mache ich super gerne. Und dann haben wir mal zusammen ein bisschen in den Nischen geguckt. Und das soll jetzt auch keine Werbung für die Nischen sein. Aber selbst in solchen Nischen wie das Angeln, ja, da gibt es so viele Produkte, die Sinn machen können, wo man sich eine Brand aufbauen kann. Und das gleiche auch wieder beim, warte, was habe ich ihm gesagt? Angeln und, weißt du es
Das war
noch?
Fotografie.
Fotografie, genau, okay. Ich hatte gerade ein kleines Blackout da. Und genau, die Fotografie, da gibt es auch 1 Million Sachen, die du dort auf den Markt bringen kannst, private labeln kannst. Und dass man da vielleicht oder generell so ein bisschen schaut, wo habe ich Lust drauf, wofür interessiere ich mich, wo habe ich Ahnung vom Produkt, denke ich, ist auch ein wichtiger Schritt, der Zeit spart und der einem auch hilft, einfach das Beste auf den Markt zu bringen und auch weiß letztendlich, wie man die Kunden anspricht. Denn du bist ja eigentlich dein eigener Kunde. Du weißt ja genau, wie du angesprochen werden möchtest. Das ist einfach viel, viel einfacher, das für dich umzusetzen.
Genau, erstens das, also für sämtliche Zahlen ist es natürlich auch super und es bringt einfach viel mehr Spaß. Ich glaube, diese Sucht nach dem ganzen Business, die ist, die hat auch viel damit zu tun, denke ich mal.
Ja.
Also es, ja, es bringt, das ist ja so wie sein Hobby zum Beruf machen eigentlich, ne?
Definitiv, das stimmt. Und man kann halt, oder man ist auch einfach flexibel. Ich meine, so ein Unternehmen besteht dann ja irgendwann nicht nur aus Amazon FBA Produkten vielleicht, sondern du bringst vielleicht noch E-Books in den Bereich oder vielleicht auch einen kleinen Kurs darüber und so weiter. Und so baust du dann einfach so ein kleines, richtiges Unternehmen aus Upsells aus. Zum Beispiel, jemand kauft dein physisches Produkt und dann ist dort ein kleines Kärtchen dabei für das E-Book, was er sich hier noch für einen Rabatt von 20% holen kann. Und da du dann natürlich auch die Ahnung hast, kannst du sowas relativ einfach erstellen und weißt, was dort drinstehen muss. Und so, ja, ist es dann wirklich das Hobby, was man dort immer umsetzt und wo man einfach richtig Lust drauf hat, ja, seine Zeit reinzustecken.
Genau, richtig, ja.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir ein bisschen zum Schluss. Du hast eben nochmal schon angesprochen, dass du vorher Versicherungskaufmann warst und tatsächlich sogar dich viel um Betriebshaftpflichtversicherung gekümmert hast. Und auch der gute Janosch, mit dem ich ja zusammenarbeite, der hat sich ja auch bei dir seine Betriebshaftpflichtversicherung geholt. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen was zur Hintergrundstory sagen und dazu nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen. Und vielleicht auch die Frage kurz anschneiden. Ich weiß, dass man dazu nichts wirklich generalisieren kann und sagen kann, hey, ich zahle so und so viel für eine Betriebshaftpflichtversicherung. Aber vielleicht mal so ein paar Kriterien, von denen das dann abhängt, wie teuer so eine Betriebshaftpflichtversicherung ist.
Ja, gerne. Also genau, ich, das ist natürlich auch meine Leidenschaft, wenn man das immer Vollzeit macht. Das macht man ja eigentlich auch nicht umsonst. Das hat mir schon immer Spaß gebracht und da bleibe ich jetzt auch nebenbei drin. Ich habe natürlich ziemlich viele Kunden aus meinem Kundenstamm, den ich vorher hatte, abgegeben und habe mich jetzt so ein bisschen mehr aufs Unternehmertum oder auf jeden Fall Online-Shop, FBA, die Sache spezialisiert und da ist eben das wichtigste Thema diese Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung. Das weiß auch jeder, da werde ich auch oft auf Facebook angeschrieben. Die meisten, die eben in der Zum Erfolg-Community sind, wissen, dass ich da auch gerne immer der Ansprechpartner bin bei Fragen und zur Not auch eine Lösung bieten kann. Wie du schon sagst, das ist Tatsache so, dass ich glaube, die allererste Frage ist, darf ich dir eine Frage stellen? Und danach kommt, wie teuer ist eine Betriebshaftpflicht? Und es ist Tatsache, ich muss jedes Mal beantworten mit zwischen 20 und 200 Euro im Monat. Das ist, ja, ich sage das immer in Bruttopreisen, das ist noch von vorher drin. Aber es ist Tatsache schwer zu sagen. Es kommt natürlich immer drauf an, wie hoch die Versicherung die Gefahr des Produktes sieht. Also ich muss wirklich, man muss mir schon, auch wenn man mich nicht persönlich sieht, damit ich was berechnen kann, muss man mir schon ziemlich viel Vertrauen schenken. Es ist immer, ich kann mir das vorstellen, dass das schwer ist, aber ich kann euch sagen, ich habe meine Nische gefunden. Ich brauche keine anderen Produktideen, mir irgendwo anzueignen. Ja, und dann kommt es eben drauf an. Wenn man jetzt was hat wie Messer, Schere, wo Leute sich leicht schneiden können, wegen eines Produktfehlers, das macht die Versicherung ein bisschen teurer und wenn das irgendwelche Handschuhe sind oder sowas, da ist die Gefahr dann nicht so groß. Und da muss ich mich immer abstimmen mit der Hauptverwaltung, in welche versicherungstechnische Kategorie sowas einzuordnen ist. Und dementsprechend, ja, sagt der Computer mir dann quasi einen Beitrag.
Ja. Also wenn man Fragen hat, kann man sich da an dich wenden. Das Profil packen wir auch einfach mal hier in die Beschreibung. Ich glaube, Facebook ist da der richtige Weg oder hast du sonst noch eine E-Mail, was dir besser ist?
Ja, also E-Mail-Adresse habe ich auch. Da leite ich dann sonst immer nach dem ersten Kontakt sowieso hin. Also okay. Das wäre, die können wir ja sonst auch vielleicht reinpacken.
Genau, ich finde auch immer, es ist einfacher, wenn man E-Mails bekommt. Das ist ein bisschen sortierter als bei Facebook, wo man ja auch ein bisschen privat unterwegs ist und Co.
Ja, und wenn ich dann auch noch von irgendeiner Gruppe, wie heißen die nochmal, die Produkt-Testergruppen.
Genau.
Wenn ich da dann 20 Nachrichten habe oder sowas, dann ist
Ja.
das manchmal ein bisschen schwer, ja, das
Ja.
stimmt, die Übersicht zu behalten.
Ja, okay, dann packen wir das in die Beschreibung. Wenn jemand Fragen hat, dann kann er sich da gerne an Martin wenden. Der hat dann super Wissen, hilft dir weiter, wenn du erstmal Fragen hast. Und da kannst du noch gerne deine Betriebshaftpflichtversicherung abschließen. Das ist auch keine Provision hier. Ich kriege nichts dafür, dass ich den Martin hier empfehle. Ich habe den Martin ja auch nur in den Podcast genommen, weil ich einmal seine Story cool fand und auch schon länger gesehen habe, dass er super aktiv in unserer Gruppe ist, immer gerne weiterhilft und einfach mal cool fand, mit ihm hier so ein bisschen in unserem Podcast zu quatschen. Eine kleine Frage noch dazu, die mir gerade eingefallen ist. Ab wann würdest du sagen, das kriege ich auch immer noch ganz oft die Frage, deswegen, wann man so eine Betriebshaftpflichtversicherung braucht. Soll ich die haben, wenn ich jetzt mein Gewerbe angemeldet habe, wenn das erste Produkt den ersten Sale macht, wenn ich 1000 Euro Umsatz mache oder sonstiges? Wann soll ich mir die am besten holen, sodass ich da auf Nummer sicher gehe?
Ja, das ist auch Tatsache immer Frage Nummer drei, die ich kriege. als Berater müsste ich natürlich sagen, immer am besten sofort ab dem ersten Tag, ganz klar. Gibt da keine zwei Meinungen. Aber unter uns gesagt, ich selber, der an der Quelle sitzt und mit zwei Unterschriften seine Versicherung abgeschlossen hat, ich habe trotzdem erstmal Amazon angetestet. Und wenn ich nicht weiß, dass ich damit wirklich Gewinn mache, dann ja, würde ich es vielleicht auch nicht. Es gibt natürlich Produkte, wo die Verletzungsgefahr ziemlich hoch ist. Und wenn es irgendwo um Personenschäden geht, dann würde ich es lieber zu früh machen als zu spät. Wenn man ein Gewerbe beendet, dann kommt man auch immer sofort aus einer Versicherung raus. Das wäre nicht das Problem. Aber ansonsten, zum Beispiel in meiner Nische oder die meisten anderen Sachen, ich habe nach 1,5 Monaten Verkauf meine Versicherung abgeschlossen.
Ja, finde ich, habe ich tatsächlich ähnlich gemacht, auch nach einem Monat, glaube ich, bei mir. Also ich war da auch nicht jemand, der gesagt hat, hey, heute ist der erste Tag, direkt abschließen. Ich meine, das ist eine Menge Geld, die man da letztendlich auch reinsteckt und man möchte kurz auch mal vorher sehen, okay, ich mache jetzt meine 5 bis 10 Sales schon mal, das macht auf jeden Fall jetzt Sinn. Ich sehe, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Und ich denke, das ist auch bei vielen am Anfang so die Frage. Ich meine, man hört immer von den Stories, auch von dir jetzt wieder, dass es ja so gut funktioniert und man kann es aber selber tatsächlich einfach nicht fassen. Man kann sich nicht vorstellen, wie du auch am Anfang mit deinen 200 Einheiten.
Genau, ja.
Und dann, ja, denke ich, ist das auch da ein Schritt, dass man erstmal kurz guckt, hey, läuft das? Und dann kann man sich gerne, denke ich, bei dir melden. Zu einem weiteren, vorher vielleicht auch schon mal direkt dort eine kleine ein, zwei Fragen gestellt oder ein, zwei Fragen stellen zur Beratung.
Genau, richtig. Also ich kann ja nochmal, bei mir war das so, nach 1,5 Monaten abgeschlossen, weil mein Monatsbeitrag, den hatte ich nach 1,5 Monaten Amazon täglich nach meiner Rechnung als Gewinn raus.
Nicht
Und
schlecht.
dann ist so eine Entscheidung natürlich viel einfacher als am Anfang. Man kann natürlich ganz viele Kurse und was weiß ich nicht alles. Und ja, ich weiß nicht, ich entscheide sowas lieber, wenn ich weiß, ich kriege das Geld dadurch auch wieder rein, durch Amazon schon, ne?
Ja.
Deswegen würde ich immer
Ja.
ein bisschen warten vielleicht.
Ja. Eine Sache, die, denke ich, auch noch viele interessiert, die mir gerade noch so in den Kopf gekommen ist, ist so das Thema Reinvestieren. Wie bist du am Anfang vorgegangen? Bis wann hast du dein Geld 100% reinvestiert und wann hast du gesagt, hey, ab jetzt nehme ich mir dann auch was raus? Brauchst du natürlich jetzt, du bist natürlich auch auf das Geld angewiesen, aber war das jetzt wirklich bis zu dem Tag davor alles wieder reinvestiert oder hast du vorher schon mal was für private Zwecke rausgenommen?
Also ich muss sagen, ich habe mir naja, reinvestiert. Also ich habe mir ein Büro, ein ordentliches Homeoffice aufgebaut, weil vorher hatte ich ja meinen klapperigen Tisch und ganz schlechten PC hier. Das habe ich mir dann schon rausgenommen, was aber natürlich auch absetzbar, das ist ja für den Betrieb gewesen. Aber ansonsten habe ich wirklich versucht, ja, alles zu reinvestieren, weil ich gesehen habe, wenn das ich habe auch wirklich nur mit 2000 Euro angefangen. Ich weiß, das ist immer ein großes Thema, muss aber auch gleich dazu sagen, nachdem ich gesehen habe, das läuft Bombe, habe ich mir 10.000 Euro geliehen.
Ja.
Also das ist schon, und die konnte ich auch schön verbrauchen. Das, ja, also das mit 2.000 Euro komplett, das wird nichts. Dann wäre ich noch ein paar Mal mehr out of stock geworden, glaube ich,
Ja, definitiv.
gegangen. Und ja, aber ansonsten, ich habe immer reinvestiert und jetzt ist es das erste Mal so, es ist sowieso für mich gerade schwer, den perfekten Überblick über die Finanzen zu haben. Vorher habe ich immer auf jeden Euro oder ich wusste ganz genau, was monatlich abgeht und was nicht. Und da bin ich jetzt gerade dabei, mir Excel-Listen zu machen und sowas, weil es ist ja schon so, dass ich war das mein Leben lang nicht gewohnt, täglich da irgendwo Rechnungen über 1000 Euro zu bekommen von allen Seiten, Marken, Anwalt oder was weiß ich nicht alles. Deswegen ist es ein bisschen schwer einzuschätzen, was genau wann abgeht. Deswegen lasse ich sowieso immer eine Grenze auf meinem Konto, die ich da immer für zur Sicherheit drauf lass. Und genau, richtig. Aber deswegen, ich zahle mir jetzt im Moment das aus, was ich auch wirklich nur brauche und versuche nicht irgendwie mehr auszugeben als vorher dadurch und ja, versuche alles in neue Produkte zu stecken,
Ja,
weil ich
super.
ja sehe, wie gut das funktioniert eben.
Ja, super, super wichtiger Punkt. Und ich denke, ja, viele wollen, denke ich, dahinter immer dann so dieses eigene haben, hey, ich will mir dann auch so viel wie möglich rausziehen. Aber das ist halt der falsche Ansatz. So funktioniert das auch nicht. Man muss eine lange Zeit alles wieder reinvestieren, so wie es du gemacht hast. Und dann kann man anfangen, sich den Teil rauszunehmen, den man zum Leben braucht. Dann ist man dadurch selbstständig und dann muss man aber immer noch wirklich am besten probieren, halt sich wirklich nur den Teil fürs Leben rauszunehmen, den man noch braucht. Natürlich auch ein bisschen Spaß. Das sollte man natürlich auch nicht auf der Strecke lassen. Aber man sollte dann nicht sagen, hey, ab heute sind diese 15.000 oder 5.000 bis 10.000 Euro, die ich hier monatlich an Gewinn mache, alles meins und damit mache ich jetzt und hole ich mir einen Porsche und mache sonstiges, das macht keinen Sinn. Dann ist man vielleicht für 3 Monate oder lebt man das für 3 Monate und dann war es wieder und das ist nicht der langfristige Weg und deswegen, ja, denke ich, ist das ein ganz, ganz cooler Abschluss hier für die Folge, Martin. Ich bedanke mich nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein cooles Interview rauszuhauen, eine sehr inspirierende Story und ich wünsche dir auf jeden Fall extrem viel Erfolg weiterhin mit dem Aufbau deiner Brand und weiterhin viel Erfolg auf Amazon. Und wir hören, denke ich, uns einige Male noch voneinander. Und ja, danke, dass du da warst.
Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank und
Super.
auch viel Erfolg an alle.